Paris. Wir schreiben das Jahr 1762. Jean-Jacques Rousseaus Émile Oude, L'Education erscheint in deutscher Sprache. Monsieur Rousseau, was halten Sie von dichtenden Frauen?
Mir ist ein einfaches und grobschlächtig erzogenes Mädchen hundertmal lieber als ein Blaustrumpf und Schöngeist, der in meinem Haus einen literarischen Gerichtshof einrichtet und sich zur Präsidentin macht. Ein Schöngeist ist eine Geisel für ihren Mann, ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Diener, für alle Welt. Die wahre Würde einer ehrbaren Frau besteht darin, unbekannt zu bleiben. Ihr Ruhm liegt in der Achtung ihres Gatten. Ihre Freuden bestehen im Glück ihrer Familie. Wenn es nur vernünftige Männer auf der Welt gäbe, so bliebe jedes gelehrte Mädchen ihr Leben lang alte Jungfer.
Frankfurt, um 1800. Wir befinden uns im Kronstetten-Hünsbergischen Adelige Damenstift. Hier lebt Caroline von Günderode. Frau von Günderode, was sagen Sie dazu? Wie sollten Frauen sich bilden und genügt es nicht, liebende Frau und Mutter zu sein? Dichten Sie mit der Fantasie, arbeiten Sie mit den Armen, tanzen Sie mit den Füßen, lesen Sie Goethe und den Homer und studieren Sie diese. Das heißt, lesen Sie sie mit Freude und so lange, bis sich Ihnen die Personen in den Gedanken aufgelöst haben. Bis jetzt haben sich all ihre Bedürfnisse auf das der Liebe bezogen und gedrängt. Darum ist ihre Liebe nicht frei mehr, notwendig nicht liebenswürdig. Wenn sie aber das alles getan haben, dann werden sie sich gehoben fühlen und glücklich. Caroline von Günderode. Wie wurde diese Frau wohl von ihren Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gesehen? Lassen Sie uns eine Reise ins beginnende 19. Jahrhundert machen. Wir starten in Jena und treffen hier Friedrich Karl von Savigny, der sich gerade ein wenig in Günderode verliebt hat. Herr von Savigny, welchen Eindruck machte Frau von Günderode auf Sie?
Ich weiß nicht, ob ich über dieses Mädchen dem Gerücht glauben soll, nach welchem sie kokett oder prüd oder ein starker männlicher Geist sein müsste, oder ihren blauen Augen, in denen viel sanfte Weiblichkeit wohnt.
Weiter geht's nach Marburg. Ah, da hinten sehe ich schon Clemens Brentano, der sich gerade verzückt im Spiegel betrachtet. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Brentano. Sie haben die Gedichte und Fantasien von Tian gelesen und vermuten Frau von Günderode hinter dem Pseudonym. Ihr erster Eindruck?
Ich kann nicht begreifen, dass ich eine solche Vollendung in Carolines Gemüt nicht sollte verstanden haben. 2 Stunden sind es kaum, dass ich ihre Lieder gelesen. Die Idee, dass sie von ihr sein könnten, hat mich durch Berg und Tal gejagt. Ich habe weinen müssen über das wunderbare Geschick meiner Empfindungen.
Ah ja, bitte entschuldigen Sie mich. Dort drüben unter dem Tisch sehe ich Ihre Schwester Bettina. Frau Brentano, wie würden Sie uns Ihre Freundin beschreiben?
Sie ist zu sanft und weich in allen Zügen, wie eine Blondine. Sie hat braunes Haar, aber blaue Augen. Die sind gedeckt mit langen Augenwimpern. Wenn sie lacht, so ist es nicht laut. Es ist vielmehr ein sanftes, gedämpftes Girren, in dem sich Lust und Heiterkeit sehr vernehmlich aussprechen. Sie geht nicht, sie wandelt, wenn Sie verstehen, was ich damit auszusprechen meine. Ihr Kleid ist ein Gewand, was sie in schmeichelnden Falten umgibt. Ihre Gestalt ist zu fließend, als dass man es mit dem Worte schlank ausdrücken kann.
Unsere Reise führt uns nun ins Heidelberg des Jahres 1805. An der hiesigen, aufstrebenden Universität lehrt der Philologe und Historiker Professor Friedrich Kreutzer. Gerade eben kommt er von einer Vorlesung zurück, äußerlich ein eher hässlicher Mann. Herr Kreutzer, seit einem Jahr sind Sie Frau von Günderode liebevoll zugetan. Wie verträgt sich das eigentlich mit Ihrer Ehe?
Dass meine Ehe aufgelöst werden müsse, das sieht fast jeder ein. Aber einige Leute haben Zweifel gegen Caroline, ob sie geschickt sei, eine Ehe zu führen und Liebe zu mir zu bewahren. Selbst die Rudolfi hat etwas Zweifel gegen Carolines Fähigkeit, als Frau zu leben. Daub glaubt, sie erscheine ihr in ihrer Poesie etwas zu kühn und zu männlich. Schwarz aber hat mir bestimmt gesagt, es missfalle ihm, dass Caroline in Poesie und Philosophie der neuen Schule zugetan sei. Es wird gut sein, wenn sie sich künftig gegen Schwarz und auch gegen Daub schriftlich oder mündlich so äußert, dass sie sehen, sie habe den Willen und die Fähigkeit, ein eheliches, stille Leben zu führen.
Unsere letzte Station ist Göttingen. Heute ist der 27. August 1806. Vor einem Monat wurde Caroline von Günnerode tot am Rhein aufgefunden. Mir gegenüber sitzt Achim von Arnim. Herr von Arnim, warum, glauben Sie, hat Frau von Günderode sich erstochen?
Wir konnten ihr nicht genug geben, um sie hier zu fesseln. Schauderhaft ist mir die Sektion des Arztes gewesen, der ihren Tod aus dem Rückenmarke gelesen. So etwas ist doch nur zu sagen möglich bei dem versunkenen Zustande der Wissenschaft, zu der kein Arzt und kein Kranker zum Arzt mehr Zutrauen hat. Mit der weichen, schwachen Hand solche Gewalt, um einem drückenden Lebensverhältnisse zu entgehen, das ist mehr Lebenskraft, als der vortrefflichste Arzt verstehen wird, wenn er auch 100 Jahre darüber alt würde.
Vielen Dank, Herr von Arnim. Wir sind am Ende unserer kleinen Reise angelangt. Leider ließ sich Herr Geheimrat Goethe entschuldigen, schickte aber eine kurze Depesche, in der er über Günnerodes Gedichte schreibt, sie seien eine wirklich seltsame Erscheinung und für eine Rezension durchaus brauchbar. Aber lassen wir Caroline von Günnerode doch selbst zu Wort kommen. Wie hat sie gelebt? Was hat sie gedacht? Wie klingen ihre Gedichte und was schreibt sie in ihrer philosophischen Prosa? Mehr dazu im nächsten Dienstagsmorgenradio auf Radio Dreieckland.